Gut, ich will einfach mal euch ein paar Bilder zeigen, wo drin ihr euch vielleicht wiedererkennt, vielleicht auch nicht. Wer hat denn das schon mal gemacht von euch? Bungee Jumping. Hat das schon mal jemand gemacht? Würde es denn jemand gerne machen? Echt? Wow. Hier, ja. Mehr die jungen Leute plus Roland. Oder das hat vielleicht schon mal einer von euch gemacht, so vom 10 Meter oder vom Turm oben springen, rein ins kalte oder warme Wasser. Vielleicht hat auch schon mal jemand von euch mit dem Fahrrad den Mont Ventoux in Frankreich beklommen. Ich war schon oben, aber mit dem Auto. Aber vielleicht hat er von euch schon mal jemand gesagt, wow, oder das wäre mein Ziel, das würde ich gerne mal machen. Vielleicht sagt jemand anders, ich möchte so gerne mal eine freie Rede halten vor Leuten. Das ist eine echte Herausforderung für mich. Oder it's time for a new job. Es ist Zeit für einen neuen Beruf, für einen neuen Job. Und ein Bild, das das eigentlich gut beschreibt, ist dieses hier. Ja, aus dem gewohnten Umfeld heraus und irgendwas Neues anfangen. Irgendeine Herausforderung, darauf eingehen. Nämlich aus dem Impossible ein Possible, ein Möglich, aus dem Unmöglichen etwas Mögliches zu machen. Und das soll heute so ein bisschen das Thema dieser Predigt sein. Wie gehe ich eigentlich um mit geistlichen Herausforderungen, die Gott mir schenkt? Und es kann sein, dass du sagst, oh nee, brauche ich nicht. Ich bin zufrieden, so wie hier davor. Ich bin zufrieden hier in diesem, Glas, Aquarium, keine Ahnung, wie man sagt. Ich bin da zufrieden, da fühle ich mich wohl. Ach, das ist alles so schön eng und so kuschelig. Ich brauche überhaupt nichts Neues. Aber vielleicht sagt Gott heute, nee, ich will, dass du da rausspringst. Und ich will dir etwas anderes zeigen. Und das fand ich hier eine tolle Grafik, ist es leider nur in Englisch, aber wer Englisch kann. Hier ist, wo ich bin. Und da ist, wo Gott mich haben will. Und was ist dazwischen? Leap of faith. Glaube. Hier ist der Glaube, der wichtig ist. Da soll es heute drüber gehen. Der Glaube bei Herausforderungen, die Gott uns gibt. Und ich weiß nicht, was du für ein Typ bist in deinem Leben. Vielleicht bist du eher so dieser Sicherheitsdenker, der sagt, ja, ich brauche nicht so viel Neues. Ich fühle mich wohl in dem, was ich kenne. Ich liebe keine neuen Herausforderungen, steigt mein Adrenalin oder was auch immer. Ich bin zufrieden da, wo ich bin. Es gibt jede Menge Beispiele in der Bibel und ich werde euch gleich ein paar aufzeigen. Jede Menge Beispiele, wo Gott Menschen aus diesem Glas, aus dieser gewohnten Umgebung, aus der Komfortzone, so sagen wir ja heutzutage in Neudeutsch, herausgeholt hat und sie buchstäblich ins kalte Wasser geworfen hat. Einfach mal ein paar Beispiele für euch und auch für uns alle. Abraham ist so einer. Abraham, der hielt von Gott den Auftrag, Abraham, verlass dein Land. Ich will, dass du alles hinter dir lässt, dass du deine Familie verlässt, dein Land verlässt, deine vertraute Umgebung und ich will, dass du gehst in ein Land, das ich dir zeigen will. Gott hat nicht gesagt, wohin Abraham gehen sollte. Gott hat nur gesagt, Abraham, geh. Wenn Abraham jetzt so ein Sicherheitstyp gewesen wäre, dann hätte er gesagt, mal warte Gott, Moment. Also meine Rente ist nicht sicher. Ich muss hier noch weiter arbeiten. Meine Familie, ich liebe meine Familie. Ich will bei meiner Familie sein, da fühle ich mich wohl. Und überhaupt, du hast noch gar nicht gesagt, wohin ich gehen soll. Also erst will ich wissen, wohin. Und dann eventuell, wenn es passt, so in meine Lebensvorstellungen, dann bin ich bereit. Im 1. Mose 12 lesen wir, dass Gott ihm den Auftrag gab und Abraham, was steht da? Abraham ging. Ganz einfach. Gott gab ihm den Auftrag, Abraham ging. Ein zweites Beispiel von Abraham ist, er bekam von Gott die Zusage eines verheißenden Sohnes. Gott sagte zu Abraham und zu Sarah, ich werde euch einen verheißenen Sohn geben. Hat sich dann ein wenig hingezogen, er hat dann eigene Wege gehabt, hier Jahreslosung, könnt ihr ja nachlesen, da finden wir einiges von ihm. Aber Gott hat ihm letzten Endes mit 100 Jahren den Isaak geschenkt, den verheißenen Sohn. Und ein bisschen später sagt Gott, Abraham, geh hin und opfer deinen Sohn. Opfer Isaak. Unvorstellbar, können wir uns nicht, ich kann es mir nicht vorstellen. So ein Auftrag. Erst sagt Gott, ich gebe dir einen verheißenen Sohn, den Sohn der Verheißung, und ein bisschen später sagt er, opfer ihn. Opfer ihn mir, sagt Gott. Und Abraham, er war bereit. Wenn wir uns die Geschichte durchlesen würden, im Alten Testament, 1. Mose 22 unter anderem, sehen wir, dass Abraham Glauben hatte, dass Gott für eine andere Lösung sorgen würde, aber er war bereit, trotzdem diesen Weg zu gehen. Das ist Glaube. Eine andere Person im Alten Testament ist Noah. Gott gab Noah den Auftrag, Noah, baue eine Arche. Hallo, Gott? Es hat noch nie geregnet. Noch nie geregnet. Und ich soll jetzt da so ein riesen Holzboot bauen? Also, und Noah baute und baute. Die Leute haben gespottet. Ha, Noah, warum baust du denn da so eine Arche? Es regnet doch überhaupt nicht. Was ist Regen überhaupt? Und trotzdem baute Noah im Gehorsam und im Glauben diese Arche. Und ihr kennt ja weiter, wie es weiterging, Sintflut und so weiter. Mose im Alten Testament. Mose wurde von Gott beauftragt, das Volk Israel aus Ägypten zu leiten. Und Mose, der fühlte sich überhaupt nicht fähig. Mose hat gesagt, nee, ich doch nicht. Ich kann nicht reden, ich bin zu jung, ich kann dieses und jenes nicht. Nimm doch lieber jemand anderen. Und Gott ist auf ihn eingegangen. Er hat ihm Aaron an die Seite gestellt. Und dann war Mose letzten Endes bereit zu gehen. In der Gewissheit seiner Unfähigkeit, aber von Gottes Fähigkeiten in seinem Leben. Und er ging im Glauben auf die Zusage Gottes. Ein anderes tolles Beispiel im Alten Testament finde ich Josua. Josua bekam von Gott den Auftrag, wie oft um Jericho rumzulaufen? Fangfrage? Nein, nicht siebenmal? Nein? Nein? 6 plus 7, 13 Mal. Ja, am letzten Tag sollte er nämlich 7 Mal rumlaufen. Ja, 6 plus 7, 13 Mal hat Gott gesagt, lauf mit dem Volk um die Mauer von Jericho. Und was waren seine Waffen? Lobpreis, die einzige Waffe. Hallo Gott, wir brauchen doch hier, keine Ahnung, Speere oder was die damals hatten, Pistolen hatten sie noch nicht, keine Ahnung, irgendwelche Waffen. Ja, aber Lobpreis, Gott hat gesagt, genau das will ich. Und sie haben es gemacht und ihr kennt es, die Geschichte, die Mauer fiel. Die Mauer fiel, so wie 89. Die Mauer fiel, nur durch Lobpreis. Findet man übrigens immer wieder im Alten Testament, dass Gott das Volk Israel einen Auftrag gegeben hat und sie sollten, und wer sollte zuerst gehen? Die Sänger und die Musiker. Und durch den Lobpreis hat Gott letzten Endes Segen geschenkt. Noch 2 Beispiele. David. David war ein einfacher Hirtenjunge und er bekam von Gott den Auftrag, gegen Goliath, gegen diesen Riesen zu kämpfen. 1. Samuel 17. Und was war die Waffe von David? Steinschleuder. 5 Steine. Also er hat schon damit gerechnet, vielleicht klappt es nicht beim ersten Mal. Lesen wir so in der Bibel. Aber der erste war direkt Treffer. Tschakka. Und Goliath fiel, warum? Weil David glaubte. Die anderen haben nicht geglaubt. Die anderen haben nur den Riesen gesehen. David hat Gott gesehen und den mächtigen Gott, der hinter ihm steht. Und noch ein letztes Beispiel finde ich immer wieder beeindruckend. Das sind die Jünger Jesu. Sie bekamen von Jesus den Auftrag, von jetzt auf gleich alles hinter sich zu lassen. Arbeit, Familie, Freunde, um mit Jesus zu gehen. Und ab jetzt eben keine Forelle, Makrele oder Barsch oder was auch immer zu fangen. Ich bin kein Fischfachmann, ich esse auch keinen Fisch, aber Thomas, du könntest da wahrscheinlich jetzt hier ein Referat aus dem Stegreif drüber halten. Sondern Jesus hat gesagt, jetzt keine Fische mehr, sondern Menschen. Ich will, dass ihr Menschen fangt oder Menschen fischt, Markus 1. Das waren jetzt nur ein paar kleine Beispiele. Es gibt noch jede Menge mehr. Ein paar Beispiele von Menschen aus der Bibel, die von Gott mit einer riesigen Glaubensherausforderung konfrontiert wurden und die darauf irgendwie reagieren mussten. Und noch so ein Beispiel, und das wollen wir jetzt lesen, ist Matthäus 14. Und da könnt ihr gerne, wenn ihr eine Bibel habt, aufschlagen und mitlesen, ist persönlich einer meiner absoluten Highlights aus dem Neuen Testament, Matthäus 14, 22 bis 36. Und da lese ich mal. Und alsbald drängte Jesus die Jünger, in das Boot zu steigen und vor ihm ans andere Ufer zu fahren, bis er das Volk gehen ließe. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er auf einen Berg, um für sich zu sein und zu beten. Und am Abend war er dort allein. Das Boot aber war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen, denn der Wind stand ihm entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem Meer. Und da ihn die Jünger sahen auf dem Meer gehen, erschraken sie und riefen: Es ist ein Gespenst! Und sie schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach: Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach: Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und er sprach: Komm her. Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie: Herr, rette mich! Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie stiegen in das Boot und der Wind legte sich. Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen: Du bist wahrhaftig der Sohn Gottes. So weit mal, bis 33. Der Kontext, in dem diese Begebenheit stattfand, ist die Speisung der 5000 Männer mit 5 Broten und 2 Fischen. Das ist der Kontext. Das hatte Jesus, dieses Wunder hatte Jesus kurz zuvor getan. Beeindruckend, ein beeindruckendes Wunder. Ungefähr 5000 Männer, kann man jetzt noch die Frauen dazu rechnen, die Kinder dazu rechnen, dann kommen wir vielleicht auf 15.000, 20.000 Leute, die mit 5 Broten und 2 Fischen satt wurden. Und es blieben noch wie viele Körbe übrig? 12 Körbe blieben sogar noch übrig. Wow, was für ein Wunder. Gott hatte Überfluss gegeben, absolut. Und nach diesem fantastischen Wunder kommt jetzt hier unser Bibeltext, den wir gerade gelesen haben. Als erstes ist mir aufgefallen, dass Jesus seine Jünger zwang. Im Griechischen steht er zwang seine Jünger. Sie hatten überhaupt keine Chance, Nein zu sagen. Er gab ihnen den Befehl: Ich will jetzt, dass ihr in ein Boot steigt und drüber ans andere Ufer rudert. Im Grundtext steht hier eben ein Befehl geben, etwas anordnen, es etwas auferlegen, keine Wahlmöglichkeit haben. Das heißt, Jesus ließ seinen Jüngern überhaupt keine Wahl, ob sie das schön fanden oder nicht, ob sie müde waren oder nicht, ob sie andere Pläne hatten oder nicht. Er sagte: Ich will oder ich befehle euch, steigt in ein Boot und rudert rüber. Wenn wir die Parallelstelle aus dem Johannesevangelium dazu nehmen, dann sehen wir, dass das Volk nach dieser wundersamen Vermehrung der 5 Brote und 2 Fische, was wollten sie machen? Das Volk wollte Jesus als irdischen König ausrufen. Sie dachten: Wow, das muss doch der Messias sein. Oder nee, sie dachten: Das muss doch eine besondere Person sein. Und sie wollten ihn zum König ausrufen, zum irdischen König. Und deshalb war Jesus besorgt, weil er ist nicht gekommen, um ein irdischer König zu sein. Er wollte der Messias sein, oder er war der Messias, der himmlische König. Und deshalb hat Jesus gesagt: Weg. Ich will allein sein und ihr sollt rüber rudern ans andere Ufer. Und wenn wir jetzt kurz den Fokus legen auf die Jünger, das waren ja, die meisten von ihnen waren erfahrene Fischer, die wussten also, wie ein Boot ausschaut, die wussten, wie man fischt, die wussten, wie anstrengend es war zu rudern und die wussten auch, dass es manchmal ganz schnell gehen kann und es war Sturm, Sturm auf dem See. Wenn wir uns den Text nochmal anschauen, Vers 23 steht, dass sie bei Einbruch der Nacht aufbrachen. Das heißt, erste Nachtwache so 18 bis 21 Uhr. Das ist der Zeitraum, wo sie ins Boot stiegen und losruderten. 18 bis 21 Uhr. Vers 25 steht, dass sie gegen Ende der Nacht, dass Jesus zu ihnen kam. Das heißt, zwischen 3 und 6 Uhr morgens in der vierten Nachtwache. Wenn wir uns das griechisch-römische System anschauen, das teilte die Nacht in vier Teile von jeweils 3 Stunden ein. Das heißt, hier sprechen wir von mindestens 6. Ja, wenn wir den letzten Moment der ersten Nachtwache nehmen und den ersten Moment der vierten Nachtwache, sind es mindestens 6, sehr wahrscheinlich aber sogar 10 bis 12 Stunden, wo die Jünger am Rudern waren, mitten im Sturm. Ich glaube, da braucht schon ganz schön viel Kraft dazu, oder? 10 Stunden rudern, mitten im Sturm. Und da steht das sogar, sie waren gerade mal in der Hälfte des Sees angekommen. Also von der Leistung her, nicht super toll, kann man sagen. Und dann steht da in Markus 6, im Paralleltext, Vers 48, und als Jesus sie beim Rudern Notleiden sah, denn der Wind war ihnen entgegen. Oder Hoffnung für alle sagt, Jesus sah, dass sie große Mühe mit dem Rudern hatten, weil ein starker Gegenwind blies. Die Neue Genfer sagt, er sah, wie sich die Jünger beim Rudern abmühten, weil sie starken Gegenwind hatten. Ich kann mir vorstellen, dass die Jünger zum einen kaputt waren von den wirklich stundenlangen Anstrengungen und zum anderen kann ich mir vorstellen, dass sie auch ziemlich frustriert waren. Und vielleicht, das ist Interpretation, das steht hier nicht, aber vielleicht richtete sich ihr Frust sogar gegen Jesus. Jesus hat uns gezwungen, hier ins Boot zu steigen. Er wollte, dass wir den See überqueren. Er hat uns dazu gezwungen und jetzt lässt er uns allein. Wir ertrinken hier beinahe und er lässt uns im Stich. Das war die Situation der Jünger. Jetzt den Fokus auf Jesus. Jesus hat dieses Wunder mit den 5 Broten und 2 Fischen getan. Danach wollte die Menge ihn zum König ausrufen und das war Jesus total, ja, unangenehm ist nicht das richtige Wort, aber das wollte er nicht. Das war nicht seine Intention. Deshalb schickt er seine Jünger, man könnte sagen, beinahe gewaltsam weg. Und er schickte auch das Volk weg. Und Jesus schickte jeden weg und er wollte alleine sein mit seinem himmlischen Vater. Und trotzdem sah Jesus die Not seiner Freunde auf dem See. Er sah ihre Situation und er half ihnen auf eine spektakuläre Weise. Müsst ihr euch mal vorstellen. Ihr seid mit dem Boot draußen am Rudern, Ellershäuser See oder so, keine Ahnung. Darf man da rudern? Also im Moment wahrscheinlich eher schwierig, ne? Aber wenn der mal voll ist wieder. Ihr seid da mit dem Ruderboot, es stürmt und hier gibt es jetzt nicht so riesige Wellen oder so. Und auf einmal läuft da jemand auf dem Wasser. Was wäre eure erste Reaktion? Wie viel habe ich getrunken? Oder spinne ich jetzt total oder was auch immer? Das war eigentlich auch die Reaktion der Jünger. Ein Gespenst. Sie hatten überhaupt nicht gerechnet mit dem Eingreifen Gottes. Auf der einen Seite haben sie ihre Not gesehen, auf der anderen Seite haben sie da irgendein Gespenst gesehen auf dem Wasser, aber sie hatten nicht gerechnet mit dem Eingreifen Gottes. Und dann, und das ist für mich einer der spektakulärsten Verse in der Bibel, im Neuen Testament, Vers 28, 29, Jesus kommt, sie rufen ein Gespenst, sie haben Angst. Jesus sagt, komm, habt keine Angst, fürchtet euch nicht, ich bin's, euer Herr. Und dann kommt Petrus, mein Lieblingsapostel, Vers 28, 29. Er sagt, Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Hallo Petrus, geht's noch eine Nummer größer? Petrus hätte auch sagen können, bist du es wirklich, dann mach doch, dass der Sturm aufhört. Oder dann mach doch, dass wir keine Angst mehr haben. Oder irgend sowas. Aber Petrus, dieser vorlaute Apostel, man könnte auch sagen, dieser Mann mit Vision, der sagt, wenn du es wirklich bist, dann will ich auch auf dem Wasser laufen. Dann will ich das Gleiche, was du machst. Und was sagt Jesus? Komm. Unglaublich. Und dann steht hier, und Petrus stieg aus dem Boot und er lief auf dem Wasser. Wow, wow, es klappt, es funktioniert. Es funktioniert, ich sinke nicht. Und dieser Moment, wo Petrus so am Rand von dem Boot sitzt, die Wellen, es war immer noch Sturm, das Boot geht hin und her, Petrus sitzt auf dem Rand vom Boot und so stelle ich mir es vor, ganz vorsichtig, den ersten Fuß. Trägt das Wasser mich? Trägt's? Kann ich wirklich auf Gott vertrauen? Kann ich wirklich gehen? Der zweite Fuß hinterher. Er richtet sich auf und Schritt für Schritt läuft Petrus auf dem Wasser. Unglaublich, finde ich, unglaublich. Diese Glaubensherausforderung, die Jesus an Petrus gibt, durch einfach zu sagen, komm Petrus, wenn du es willst, komm dann, das erfordert Glauben, um dann auch wirklich zu gehen. Auf dem Wasser laufen, zu laufen bedeutet, Schritte im Glauben zu gehen, in hundertprozentiger Abhängigkeit zu Gott. Petrus wusste, ich selber kann es nicht. Aber Herr, wenn du es bist und wenn du mir den Befehl gibst, dann gehe ich. Und das ist Glaube. Das ist Glaube. Menschlich gesehen ein unmöglicher Auftrag. Und wenn nicht dieser erfahrene Fischer Petrus, wer hätte es dann wissen müssen? Unmöglich, Gott, was du mir hier für einen Auftrag gibst. Aber er ging. Und hier sind wir bei dem Kern jeder geistlichen Herausforderung. Und das ist, Schritte im Glauben zu gehen in hundertprozentiger Abhängigkeit zu Gott. Und ich kann das aus meinem eigenen Leben erzählen, wir haben das schon öfters vor dieser Situation gestanden, schon als Kind, bei meinen Eltern weiß ich, kann ich mich an einige Situationen erinnern oder dann auch in der Missionsarbeit auch später. Und wahrscheinlich könnten einige von euch auch Beispiele sagen, wo wir im Glauben oder wo ihr im Glauben Schritte gegangen seid. Und das ist war für mich oder für uns immer wieder ein Abenteuer im gewissen Sinne, Zweifel nicht, aber doch ein bisschen Unsicherheit ist auch nicht das richtige Wort, aber doch so eine spannende Situation. Wird Gott auch dieses Mal treu da sein? Und ja, Gott ist treu und Gott war treu, immer wieder. Und deswegen will ich dich ermutigen heute, wenn Gott dich ruft, wenn Gott dich vor einer solchen Herausforderung geistlichen Situation stellt, dann antworte ihm mit Vertrauen und Glauben in der Abhängigkeit zum Herrn. Nicht du, sondern Gott kann es tun. Auf dem Wasser gehen bedeutet eben, Schritte im Glauben zu setzen, ohne das Ergebnis zu kennen. Sonst wäre es ja kein Glaube. Wenn ich genau wüsste, wie das Ergebnis ausschaut oder wie der Weg dorthin ist, brauche ich keinen Glauben. Ich habe ein Buch gelesen vor kurzem von der Evi Rodemann, vielleicht kennt ihr der ein oder andere, Scheitern erwünscht, warum uns Krisen als Leidende wachsen lassen. Sie hat lange Zeit, weiß nicht, ob einer von euch den Mission-Kongress kennt, früher gab es große Missionskonferenzen in Deutschland und sie war da federführend mit dabei, hat ihn geleitet. Und irgendwann kam sie in ihrem Leben an eine Krise. Sie wurde gekündigt im christlichen Werk. Und das war eine wahnsinnige Krise für sie. Sie beschreibt das in ihrem Buch. Und mich hat dieses Buch total angesprochen. Sie richtet sich hier vor allem an Leitende, also Leute in Führungspositionen im christlichen Sektor. Das können Pastoren sein, Gemeindeleiter sein, Älteste sein, Leute, die eine Verantwortung haben in der Gemeinde, Koordinatoren oder wie auch immer, oder Leiter von Organisationen oder wie auch immer. Leute, die eine gewisse Führungsverantwortung haben in christlichen Kreisen. Und sie beschreibt so toll in ihrem Buch, wie uns Krisen nicht dazu bringen müssen, dass wir scheitern und dass wir am Boden liegen bleiben, sondern wie uns Krisen helfen, zu wachsen im Glauben. Glaubensschritte, neue Glaubensschritte zu gehen. Und ihr dürft gerne mal nachher hier reinschauen. Also wenn ihr, ich glaube, es kostet 17 Euro oder sowas in der Art, weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Wenn ihr das investieren wollt, ist es wirklich ein sehr gutes Buch, kann ich nur empfehlen. Und ihr findet auch im Internet viel über sie, also Clips und so weiter, Podcasts und so weiter. Die Frage ist, traust du dich, so wie Petrus, auf dem Wasser zu laufen, wenn Gott dich ruft? Oder sagst du, nee, Moment, Mathematik ausrechnen, die Dichte des Wassers ist, mein Gewicht funktioniert nicht. Wenn Gott ruft, dann dürfen wir gehen. Und ich will euch ermutigen, und ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, es gibt nichts Spannenderes, wie Schritte im Glauben zu wagen. Wir haben das wirklich schon ein paar Mal erlebt in unserem Missionsdienst. Und Gott ist treu. Er lässt uns niemals im Stich. Niemals. Er hat Petrus auch nicht im Stich gelassen. Er hat ihn sogar gerettet, wo er dann später untergegangen ist, wegen dem Wind und den Wellen und so weiter. Gott ist treu. Und er lässt uns niemals im Stich. Das heißt, der Auftrag ist, it's time to get out of the boat. Es ist Zeit, um aus deinem Boot herauszugehen und auf dem Wasser zu laufen. Und ich finde das für uns als Gemeinde hier, und ich sage das auch für unsere Gemeinde in Schweinfurt, das ist ganz egal, eine Herausforderung, Glaubensschritte zu wagen. Und es kann vielleicht was sein, dass Gott uns was zeigt als Gemeinde, wo wir alle sagen, unmöglich, unmöglich. Ich weiß nicht, ob ihr den Matthias Weichold kennt, einige vielleicht, Thomas, du auf alle Fälle, andere vielleicht auch, der Gründer oder einer der Gründer vom Verein Levi in Schweinfurt, der hat mir mal erzählt, wie das eigentlich alles zustande gekommen ist. Und das geht hier um Millionen, ne? Es geht hier nicht um 10.000 Euro oder so, wie dieses Projekt zustande gekommen ist. Unfassbar, unfassbar, wie Gott dieses Projekt gesegnet hat, unter anderem. Und ich kann mich erinnern an ein Ehepaar, als wir in Brasilien waren. Wir waren ja von der Bibelschule 10 Wochen in Brasilien, damals 95 oder 96. Und als wir gerade da in Brasilien waren, in der Nähe von Porto Alegre, da kam ein älteres Ehepaar aus Deutschland, 70 Jahre. Er war lange Psychologe auf der Hohen Mark, kennt vielleicht eine oder andere Seelsorgeeinrichtung hier in Deutschland. Und die sind mit 70 Jahren nach Brasilien ausgereist, weil Gott sie gerufen hat. Sie kannten kein Portugiesisch. Sie mussten ihre Familie, ihre Enkelkinder, ihre Kinder hier lassen. Und sie waren bereit, dort in den Favelas, in den armen Gebieten, ein Zentrum für Kinder aufzubauen, um ihnen psychologische Hilfe anzubieten. Mit 70. Ja, andere wären Papst mit 70 vielleicht, aber Wahnsinn. Wenn Gott ruft, dann bereit zu sein, zu gehen, finde ich unglaublich spannend. Oder ich könnte jetzt hier, ich sehe gerade den Daniel, der ja auch 2 Jahre in England war. Und da gibt es so viele andere Beispiele, wo Gott ruft und dann ist die Frage, bin ich bereit zu gehen? Bin ich bereit, Glaubensschritte zu gehen? Im Glauben zu gehen. Und das wünsche ich uns allen. Steig aus deinem Boot, steig aus deiner Komfortzone aus und setz deinen Fuß aufs Wasser. Gott wird dich niemals enttäuschen. Niemals. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, danke für das Beispiel von Petrus in Matthäus. Danke, dass er diese kühne Frage hatte, Herr, wenn du es bist, dann will ich auch auf dem Wasser laufen. Und das zeigt, dass er groß gedacht hat. Das zeigt, dass er Glauben hatte und dass er bereit war, dann auch zu gehen. Herr, und du stellst auch uns manchmal vor solchen, ja, vielleicht menschlich gesehen, unmöglichen Aufträgen. Herr, aber wenn du dahinter stehst, wenn du den Befehl gibst, dann dürfen wir gehen auf dem Wasser und das Wasser wird uns tragen. Dann so bitte ich dich auch für uns als Gemeinde hier in Silbach, dass wir diese Glaubenserfahrungen machen, dass wir wegkommen nur von unserem Verstand und alles mit Argumenten aufzeigen wollen, sondern dass wir Glaubensschritte wagen. Das, was unmöglich scheint in unseren Augen, das wird möglich, wenn du dahinter stehst. Dann so bitte ich dich, dass du uns mit Glauben segnest, dass du uns Glauben schenkst und dass wir wegkommen von diesem menschlichen Gedanken und dass wir deine Gedanken bekommen in unserem Leben. Herr, hilf uns, dass wir bereit sind, Schritte im Glauben zu wagen. Amen.